Der ländliche Raum ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Großstadt, muss man so sagen. Und wir sehen das ja auch, dass aus Ostdeutschland die Geburtenrate immer weniger wird, dass die vor allem Frauen wegziehen in den Westen, dass es immer mehr einsame Männer gibt, muss man leider auch sagen, die ja wirklich aufgrund dieser Einsamkeit, diesem Frust irgendwie anders versuchen, wieder dieses Thema Gemeinschaft zu finden. Und ich glaube, es spielt schon eine immense Rolle, ob man von Berlin, von einer strukturstarken Region, wo viele Menschen aufeinander leben, wo man eigentlich so wirklich, also man hat hier alles vor Ort, ne? Und das ist so ein Problem, was natürlich auch im ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt zum Beispiel nicht so ist. Und deshalb macht es schon einen großen Unterschied, wie die Menschen halt auch an die soziale Infrastruktur oder generell an Infrastruktur angebunden sind.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler, das wisst ihr eigentlich schon. Religiöse Fanatikerinnen, Rechtsradikale, Linksradikale, radikale Klimaschützerinnen, radikale Feministinnen, radikaler Männlichkeitswahn, radikale Radikalität begegnet uns irgendwie überall. Aber man muss gar nicht so weit in die Extreme gehen. Auch im gemäßigten Spektrum kann man schon eine Tendenz zu radikaleren Haltung und Überzeugung beobachten. Schließlich belohnen ja auch Social-Media-Algorithmen extreme Positionen mehr als gemäßigte. Gründe genug, also sich das Themenfeld mal genauer anzuschauen und zu gucken, wo es Zusammenhänge mit Einsamkeitsempfindungen gibt. Denn Einsamkeit radikalisiert Menschen zwar nicht automatisch, aber Einsamkeit kann Menschen empfänglicher machen für Milieus, die genau das versprechen, was ihnen fehlt. Zugehörigkeit, Anerkennung, Sichtbarkeit, Orientierung, einfache Erklärungen und ein klares Wir-Gefühl. Gerade extremistische Gruppen arbeiten oft mit starker Gemeinschaftsinszenierung und klaren Feindbildern und dem Versprechen, aus Ohnmacht wieder Bedeutung zu machen. Das alles zeigt, Einsamkeit ist nicht nur ein Gesundheits- oder Wohlfühlthema, sondern kann auch die demokratische Einbindung nachhaltig schwächen. Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder eine Person zu Gast, die uns bei der Suche nach Antworten weiterhelfen kann. Er heißt auf Instagram maximal demokratisch, ist 2009 geboren, aktuell also 17 Jahre alt und lebt in einer Kleinstadt namens Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt. Ziemlich genau vor einem Jahr, am 21. April 2025, war er mitten in den Abschlussprüfungen seines Realschulabschlusses und entschied, am nächsten Tag das offene Mikrofon der lokalen Querdenker-Szene zu nutzen. Die hatten nämlich am Tag zuvor ein Video einer Holocaust-Leugnerin geteilt. Auf dem Marktplatz stellte er sich also ganz allein auf die Montagsdemo und äußerte ruhig, aber sehr klar seine Kritik. Nach kurzer Zeit musste die Polizei eingreifen, weil es handgreiflich wurde. Das Video davon landete kurze Zeit später wiederum auf Telegram und den sozialen Medien und wurde dort über 1 Million oder 1,5 Millionen gesehen und gehört. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat kommentiert, Bela B. von den Ärzten hat geteilt und so weiter. Es gab viel Zuspruch und extremen Hass. Zeitweise spitzte sich die Situation so zu, dass er auf Anraten der Polizei nicht mehr zu Hause schlief und Polizeischutz bekam, mitten in seiner Abschlussprüfung. Das ging auch alles noch weiter, die Bedrohungslage, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Den Schulabschluss hat er mittlerweile und ist weiterhin auf Instagram aktiv. Immer im Blick hat er dabei, was es bedeutet, in einer Kleinstadt im Osten zu leben und welche Werte er sich für unsere Gesellschaft wünscht. Kürzlich erhielt er den German Dream Award 2026 in der Kategorie German Dreamer. Und da war ich zugegen und war sehr bewegt von seiner Rede. Und damit endlich herzlich willkommen, Max Schneller.
Ja, hallo, ich freue mich.
Na, das ist ganz toll, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns und dass wir uns in Präsenz gegenüber sitzen. Das ist immer sehr viel schöner fürs Gespräch, als das so per Remote zu machen.
Ja, das stimmt.
Max, wir haben zum Einstieg immer, sammeln wir Highlights ein. Hast du uns ein kleines Highlight deiner vergangenen Tage mitgebracht? Ein Erlebnis, ein Ereignis, was dich irgendwie positiv begleitet hat?
Ich glaube nicht in den letzten Tagen, aber es gab mal eine direkte, doch, Doch, gestern gab es eine Direktnachricht, die ich auf Instagram bekommen habe, in der mir eine Frau, ich weiß nicht wie alt, auf jeden Fall so ein bisschen, ja, meine Generation, älter auf jeden Fall, geschrieben hat, dass sie es unfassbar gut findet, dass ich das mache in Sachsen-Anhalt, dass ich so präsent und so laut und so politisch bin und dass sie mir für die Zukunft natürlich ganz viel Glück wünscht und viel, viel Erfolg und natürlich auch zu wissen, da geht es heute auch um Einsamkeit, das ist ja auch ein Thema, und auch dahingehend gesagt hat, dass ich nicht vergessen soll, dass ich nie alleine bin, dass ich viele Menschen um mich drumherum und hinter mir habe, die vielleicht nicht immer sichtbar sind, aber trotzdem da sind und Unterstützung geben. Und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, die ich bekommen habe. Und ja, das reiht sich ein in ganz viele tolle Nachrichten, die man abseits des Hasses natürlich auch bekommt.
Ja, das ist gut, die zu priorisieren, die positiven Nachrichten und sich die im Gedächtnis zu manifestieren.
Ja,
sehr
ja.
gut. Ich darf auch immer noch ein kleines Highlight mit reingeben. Ich habe jetzt nicht unbedingt die besten Krankenhauserfahrungen oder die positivsten, aber ich war kürzlich auf der Notaufnahme des St. Josef Krankenhauses in Berlin und keine Sorge, mir geht's gut, ich war nur die Begleitung, aber das waren so unglaublich freundliche, nette, zugewandte Menschen an allen Stellen an diesem Tag und ja, das hat so gut getan und ich habe dann einer Ärztin gesagt, so Mann, sie sind alle so nett hier und ganz toll, kannte ich nicht unbedingt so. Und sie hat dann nur gesagt, ja, aber das ist doch auch das, was man braucht in so einer Situation, dass man dann nicht irgendwie auch noch auf unfreundliche Menschen stößt. Und ich dachte so, ja, so einfach ist das eigentlich, aber dieses Lob wollte ich auch mal loswerden. Also das war wirklich in dieser Notlage ein sehr positives Gefühl, was einem da gegeben wurde. Das war sehr schön. Das war mein Highlight.
Ja, ich kenne zwar nur die Charité hier in Berlin, also das ist das bekannteste Krankenhaus hier anscheinend ist. Aber ja, ich glaube, das ist generell ganz, ganz, ganz doll notwendig in dieser Gesellschaft, dass man wieder freundlicher auch zueinander ist. Also derzeit verbindet ja Hass mehr als Liebe, muss man ja sagen. Ne? Also wenn man das so, sich so anschaut, bin ich schon manchmal sehr überrascht.
Ja. Vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung und je nachdem, wo man so den Fokus hinrichtet.
Je nachdem, wo man wohnt, ne?
Und vielleicht auch, ja klar, das ist ja. Natürlich bestimmt auch irgendwie mit der eigenen Lebensrealität zu tun und mit der Lebenssituation. Max, ich habe häufig von Menschen, die sich engagieren, gehört, dass es bei ihnen so eine Art Tipping Point gab oder ein Erlebnis oder ein Ereignis, was sie dazu gebracht hat, sich ihrem Engagement zuzuwenden. Was war denn das bei dir? Was hat denn dich dazu bewogen, dich diesen eingangs erwähnten, diesen Marktplatz zu stellen und diese Rede zu halten?
Ja, wie du es im Intro schon gesagt hattest, war für mich der bewegendste Moment oder der Moment, der wirklich diesen Punkt ausgelöst hat, zu sagen, ich stelle mich da jetzt hin. Das besagte Video der Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck, was von einer der Hauptrednerinnen dort geteilt wurde in Telegram. Und das war für mich der Punkt zu sagen, also sie hat das geteilt, wurde dafür angeklagt, wurde aber von Staatsanwaltschaft und Richter freigesprochen. Und da war für mich der Punkt zu sagen, also wenn man jetzt 80 Jahre nach Ende des Holocaust und nach Ende des Hitlerfaschismus in Deutschland wieder den Antisemitismus der NS-Zeit verbreiten darf, beziehungsweise den Holocaust gänzlich leugnet und relativiert, und dafür freigesprochen wird, dass hier eine deutliche und also eigentlich eine wirklich sichtbare Grenze überschritten wurde. Und wenn nach 5 Jahren immer noch kein Widerspruch erfolgt innerhalb dieses kleinen Ortes mit 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, dann muss sich ja doch irgendwie noch einer finden. Ne? Also es wählen ja nicht alle diese politische Ideologie, sondern es wählen ja auch viele eigentlich demokratisch. Aber wo sind die denn? Also warum haben die sich nicht getraut, sich dahin zu stellen? Warum muss das ausgerechnet jemand machen, der zu dem Zeitpunkt noch 16 Jahre alt war?
Okay, daraus ist viel entstanden. Also du hast es gerade schon gesagt und auch dein gerade geteiltes Highlight. Also man bekommt dafür Zuspruch, man bekommt aber auch viel Gegenwehr, man bekommt viel Hass. Du hast Polizeischutz erlebt, du hast Androhungen von physischer und verbaler Gewalt erlebt. Ich glaube, das hat noch zugenommen seitdem. Gab es einen Moment, wo du es bereut hast, dich so zu positionieren?
Also was wir vielleicht korrigieren müssen, es gab keinen Polizeischutz, es gab Gefahrenabwehrmaßnahmen, demnach war meine Adresse einfach nur priorisiert angezeigt bei der Polizei und sie sind verstärkt Streife gefahren.
Du bist schon voll drin in der Fachterminologie.
Also ich habe so viel Kontakt mit dem Staatsschutz gehabt, wie ich wahrscheinlich nicht mal mit bekannten Freunden spreche, also es ist Wahnsinn gewesen. Aber jetzt musst du die Frage mal stellen. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept.
Gab es einen Moment, wo du es bereut hast, nach all dem, was du jetzt so erlebt hast?
Naja, also bereuen wahrscheinlich nicht. Also wenn ich was bereue, dann gehe ich in die Kirche. Ne? Aber nein, also ich habe nichts bereut zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, man hinterfragt dann nochmal, ne, war das jetzt richtig, das zu machen? Und ich meine jetzt ein Jahr später, also fast genau ein Jahr später, wir haben ja heute den 14. April, mhm. Nächste Woche ist schon der 21. Da ist es dann zum ersten Mal. Also da gibt es diesen maximal demokratisch ein Jahr lang. Und da hinterfrage ich dann schon nochmal, ob es notwendig gewesen ist. Und ich bleibe dabei, das war völlig notwendig und das war auch völlig richtig. Denn damit habe ich eine Debatte losgetreten, nochmal zu sagen, dass man auf diese Szene genauer schauen muss. Und zweitens natürlich auch diesen gesamten, in Anführungszeichen, den Osten natürlich nicht abschreiben darf und auch nicht meinen darf, dass das alles nur Leute sind, die jetzt extremistische Positionen vertreten, sondern das sind auch ganz eben zum Teil auch viele normale Menschen, die dort leben. Und wenn Leute 35% AfD wählen, dann wählen 65% diese Partei eben nicht. Und das muss man vielleicht auch nochmal hin darstellen. Also mich kotzen ja diese Wahlergebniskarten immer an nach einer Bundestagswahl, wenn dann der gesamte Osten blau eingefärbt ist. Schauen wir uns bei diesem Zweitwahlergebnis an, wer zweitstärkste Kraft wurde in den einzelnen Kommunen, dann ist der gesamte Osten meist schwarz, vielleicht sogar ein bisschen Linkspartei und irgendwo SPD und der gesamte Westen ist blau. Also dieses Phänomen zu sagen, dass dieser Rechtsextremismus in Ostdeutschland so ein allgemeines und nur ein ostdeutsches Problem wäre, das kotzt mich in dieser Gesellschaft ziemlich an und das macht mich dann auch wirklich sehr frustriert und wütend. Mhm. Und es ist ein guter Punkt, auch mal heute darüber zu reden. Ja,
ja, und ich merke schon, du hast nichts von deiner Motivation verloren und von deinem Antrieb bei dem Thema. Jetzt ist es ja so, dass Zugehörigkeit eine große Rolle spielt bei dem Thema Einsamkeit, worüber wir sprechen. Und weil wer sich nirgendwo zugehörig fühlt, der fühlt sich in der Regel häufig einsam. Und daraus entsteht oft ein zirkuläres Problem. Das heißt, das eine bestärkt das andere und stützt das andere. Wie ist denn das erstmal, bevor wir auf die Menschen schauen, die du erlebst? Wie ist denn das bei dir selber, bei dir persönlich? Wie war dein Zugehörigkeitsgefühl vor deiner Rede, vor deinem Engagement, vor deinem Aktivismus und danach? Kannst du das benennen?
Ja, also ich glaube, vor der Rede war ich noch keine Persona non grata. Das bin ich mittlerweile wahrscheinlich in einzelnen Regionen, Ortsteilen, Städten, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du einmal kontrovers und einmal sehr unbequem auftrittst, dann hast du es dir bei ganz vielen Leuten einfach verscherzt. Und das ist nicht nur bei irgendwelchen einzelnen normalen Bürgerinnen und Bürgern, sondern tatsächlich auch bei dem Bürgermeister. Und ich meine, ich habe ja dafür gesorgt, dass diese Kleinstadt Bad Dürrenberg, die für ganz viele andere Dinge bekannt ist, das Gradierwerk, was weiß ich nicht, also diese Salztradition, die es dort gibt, dass diese kleine Kommune bundesweit und auch einmal eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum bis nach Österreich in den Medien war, weil ein 16-Jähriger sich getraut hat, auf diesen Marktplatz sich zu stellen und den Leuten, die dort demonstrieren, die immer meinen, man darf ja nichts mehr sagen in diesem Land, die aber trotzdem dort mit Mikrofonen und Lautsprecher standen, dass er diesen Leuten einmal Kontra gegeben hat. Und ich glaube, nach dieser Rede hat sich natürlich vieles, sehr, sehr, sehr viel sogar gedreht. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, nicht mehr so willkommen und so aufgenommen innerhalb dieser Gesellschaft wie davor, vermute ich mal. Und das ist so mein Eindruck auch. Also man bekommt Blicke zugeworfen, man sich denkt, die müssten jetzt nicht sein. Zu Stadtfesten werde ich oftmals als Zecke beleidigt und ähnlichem. Also wenn ich irgendwo rumlaufe und das auch zu Dingen, wo man eigentlich sagt, bestes Beispiel war das Osterfeuer letztes Jahr, kurz nach dieser Rede, beziehungsweise auch davor, dass ich dann im Ortsteil auf dem Osterfeuer war und im Dunkeln, also eigentlich hat man mich nicht gesehen, trotzdem als Zecke betitelt worden bin. Also offenbar hat man das an meiner Stimme erkannt, ich weiß es nicht. Und das war so ein Auslöser zu sagen, also du bist schon so ein bisschen auf diesem, also man weiß, wer du bist und Öffentlichkeit ist nicht immer was Gutes. Und ja, das merkt man schon. Also es gibt ein Leben vor diesem 21. April 2025, es gibt natürlich auch ein Leben danach. Und das Leben danach ist jetzt gerade zum Beispiel, dass ich hier sitze, dass ich in der Öffentlichkeit präsent bin, dass damit natürlich aber auch ganz viele Probleme einhergehen. Und da ist natürlich der Hass an erster Stelle, der da einen auf einen einprasselt.
Markus Lanz würde jetzt fragen, was macht das mit dir?
Ja, Markus Lanz ist aber nicht das schönste Beispiel, ja. Okay.
Ich frage es trotzdem, ja. Was macht das mit
dir? Also, naja, mir natürlich macht das natürlich in erster Linie so, dass man schon besorgt ist. Also, wenn du Nachrichten bekommst, in denen dir geschrieben wird, wenn ich dich auf der Straße sehe, baller ich dich um inklusive Familie, dann ist das natürlich schon so ein krasses Gefahrenpotenzial, wo man wirklich nicht wegschauen darf. Und dann hinterfragt man sich selbst und dann ist man natürlich sehr besorgt und natürlich spielt Angst auch immer eine große Rolle. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte keine Angst. Das wäre völlig gelogen und das wäre auch völlig Quatsch. Aber mein Credo ist so ein bisschen, und das ist auch das, was mich auch ausmacht, dass ich sage, dass Haltung niemals leiser sein darf als Angst. Und wenn Haltung verloren geht, dann siegt die Angst und am Ende traut man sich nichts mehr. Dann macht man auch nichts mehr. Dann ist man inaktiv, dann ist man leise und man lässt eigentlich alles über sich ergehen. So, und das ist ein Punkt, an dem will ich nie sein und den will ich auch nie für mich irgendwie irgendwann wahrnehmen müssen. Denn es wird nicht auf Ewigkeit so sein, dass ich natürlich immer so standfest bleibe und sage, das prasselt alles an mir ab, weil irgendwann trifft auch ein falsches Wort einen dann doch schon sehr. Und ja, jede Morddrohung, die ich bekommen habe und bekommen werde in Zukunft, ist immer so ein Punkt, wo man dann vorsichtiger wird. Mhm. Viel, viel vorsichtiger. Gewaltandrohungen allgemein sind grässlich und unappetitlich, aber Morddrohungen, Gewaltfantasien, natürlich Beleidigungen, das schaue ich drüber hinweg, aber bei Morddrohungen muss man schon sehr, sehr vorsichtig und auch wirklich das konsequent auch zur Anzeige bringen.
Ja.
Wenn der Rechtsstaat natürlich einen nicht dahinter im Stich lässt.
Da gehen wir mal davon aus, dass er das nicht tut. Wenn du jetzt so erzählst, dann klingt es für mich wirklich sehr, sehr danach, als wenn halt eben bei dir dieses Erleben von Ausgrenzung deshalb nicht zu einem Einsamkeitsempfinden führt, weil da so viel Selbstwirksamkeit ist, weil du siehst, dass du so viel in Gang setzt damit und dass, ja, dass es eine Wirksamkeit hat, was du da tust. Es ist jetzt.
Na, ich glaube, das unterscheidet mich auch von einigen anderen AkteurInnen der Politik, vor allem von rechts außen. Also junge Menschen neigen ja dazu, irgendwo Zuschluss zu finden oder Anschluss zu finden. Und meist passiert das jetzt gerade vor allem in Ostdeutschland oder aber eigentlich generell bundesweit mittlerweile bei solchen neonazistischen Jugendgruppen wie die jungen Nationalisten von der NPD oder die Heimat oder von der Jugendorganisation der AfD, dass junge Menschen dort Anschluss suchen, so ein Gemeinschaftsgefühl, dass sie nicht alleine sind. Und das ist das Problem, was ich irgendwie sehe. Also das unterscheidet mich auch von denen. Ich suche mal meinen Anschluss nicht bei solchen Leuten, die Hass empfinden, die andere Leute abwerten, die andere Menschen entmenschlichen und so. Ich suche mir ja eher diese Zugehörigkeit bei Menschen, die tatsächlich das Positive auch ausstrahlen. Also für die wird wahrscheinlich der Hass das Positive sein. Für mich ist das was völlig Schlimmes und was ich eigentlich gar nicht für mich aufnehmen will. Und das unterscheidet mich ja immens von denen, die jetzt gerade sehr, sehr, sehr weit nach rechts fischen und sehr, sehr weit dort versuchen, Anklang zu finden. Und es zeigt natürlich diese gesellschaftliche Entwicklung, auch in Schulen, auch in der Gesellschaft breit, sehr weit, dass man diesen Rechtsruck, den man ja auch so benennen muss, dass der eben gerade voranschreitet aufgrund dieser, ja, immer negativen Atmosphäre, die in diesem Land irgendwie herrscht. Also alle Menschen, also egal was man sagt, alles ist schlimm und alles ist irgendwie böse und ich finde das komisch. Ich finde das sehr, sehr kurios.
Ja, total. Max, das klingt alles so echt so tierisch aufgeräumt. Kannst du das, also was dir in, egal ob jetzt ob in Kommentarspalten oder in tatsächlichen persönlichen Begegnungen, was dir da begegnet, kannst du das dann tatsächlich so differenzieren und kannst du da dann halt so die Themen wie Zugehörigkeit, von Frustration, die da herrscht, vielleicht eben auch von Einsamkeit, kannst du die da tatsächlich so differenziert herauslesen oder ist es einfach eine Riesenmelange und du kannst es aufgrund deines Wissens ausdifferenzieren und kannst dann dir sagen so, ja klar, das sind einsame, frustrierte Menschen und die rutschen da genau in die, komischerweise in diese merkwürdige Ecke ab und nicht in die positive.
Naja, also es wäre schön, wenn ich das alles herauslesen könnte. Also tatsächlich gibt es ja, nein, ich weiß nicht, ob es Studien gibt dazu. Bekannt war mir zum Beispiel, dass junge Menschen vor allem aufgrund von Problemen mit Eltern und dem sozialen eigenen familiären Umfeld, dass die deshalb gerade irgendwo anders versuchen, Gemeinschaft zu finden. Und dass sie deshalb gerade bei solchen Jugendgruppen, die sich im rechtsextremen Bereich aufhalten, dass die ja eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl von, wir hören dir zu, du bist bei uns willkommen, wir binden dich ein, du bist einer von uns, dass sie dieses Gefühl ausstrahlen und dass die Familien in dem Moment einfach gar keinen, also dass diese Familien offenbar so krass zerstritten und getrennt sind, dass sich junge Menschen so abwenden von ihren eigenen Familien und irgendwo anders Anklang finden wollen. Und also wenn ich das jetzt differenzieren könnte oder wüsste, wie man das differenzieren müsste, müsste ich ja genauso mit solchen Leuten sprechen und denen fragen. Und bevor die sich erstmal öffnen und mit das sagen, warum sie gerade bei diesen Leuten irgendwie Anklang suchen, haben sie wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, also haben sie sich schon so verschlossen, dass sie überhaupt gar kein Gespräch zulassen. Und das ist das, was ich auch vor allem auf Demonstrationen merke, wenn ich denn mal auf die andere Seite komme und mit den Leuten sprechen kann, dass man oftmals auch merkt, dass das Leute sind, die, weiß ich nicht, also eigentlich mit Politik oder mit diesen Themen, die dort bespielt werden, überhaupt gar nichts am Hut haben, sondern einfach nur so ein bisschen, naja, wir wollen dabei sein und wir das einfach scheiße finden, so nach dem Motto. Also die haben nicht mal eine konkrete Aussage, die sie da treffen können. Und das ist so, da bin ich immer sehr, sehr irritiert und weiß auch nicht, wie ich mit den Leuten sprechen soll. Und dann am Ende herauszufinden, warum die überhaupt dort sind. Also
Okay, aber genau das ist ja der interessante Punkt, ne? Wie du es gerade gesagt hast, dich zieht es zu dem Positiven, wie können wir Dinge für alle positiver gestalten, andere zieht es halt eben zu den Verschwörungserzählungen und eben zu den oft auch menschenfeindlichen Positionen. Und ist es dann nur das Wir-Gefühl, hey, wir sind alle gegen Menschen, aber wenigstens sind wir viele? So, wäre auch eine ganz schön
zynische... Klingt voll abstrakt, aber leider ja. Also das ist mein Eindruck, dass man tatsächlich mit diesem einfach wir sind gegen etwas viel einfacher vorankommt. Auch in der progressiven Politik, also da will ich Linkspartei, Grüne und SPD in der politischen Parteienlandschaft gar nicht ausnehmen, dass man mit diesem Gegenargument immer weiterkommt als mit diesem für etwas sein. Also ich bin klar gegen Rechtsextremismus, kann dabei vielen Anklang finden, bin oder generell sage ich gegen Extremismus, kann bei vielen Anklang finden, aber mittlerweile zu sagen, ich bin für etwas, also ich engagiere mich für die Demokratie, ist in Teilen der Bundesrepublik mittlerweile zu einem Schimpfwort geworden. Also das ist auch so ein allgemeines Beispiel, dass Worte wie Demokratie und Feminismus wirklich zu Schimpfwörtern innerhalb dieser Gesellschaft geworden sind, wo ich dann wirklich immer sehr erschrocken darüber bin, dass genau diese Demokratie, die sie auch alle einfordern, dass die mittlerweile schon so verbrannt ist im Wort, dass man das gar nicht mehr, also das ist ja auch so, dass populistische Kräfte immer sagen, wenn wir von unserer Demokratie reden, dass das ja immer unsere eigene wäre und deshalb wäre zum Beispiel die AfD bei parlamentarischen Prozessen nicht teilhaben lassen oder ähnlichem, dass man immer dieses wir und unsere und dass man das immer sehr, sehr, sehr krass abwertend definiert. Und das ist so, also ich bin da manchmal sehr sprachlos innerhalb dieser Debattenkultur, wie das ja vorangeschritten ist. Ne? Also ich finde es schon gruselig zu sagen, oder man traut sich eigentlich schon gar nicht zu sagen, dass man sich für diese Demokratie engagiert, weil man sie erhalten möchte. Weil man eben weiß, dass dieser Begriff bei ganz vielen Menschen irgendwie Wut auslöst oder irgendwie wirklich Enttäuschung zum Teil auch, Traurigkeit und Frustration. Obwohl die sich ja eigentlich nichts anderes wünschen als Mitbestimmung. Ja. Bei manchen zumindest. Nicht alle, bei manchen.
Da sind wir bei der Selbstwirksamkeit, ne, wo ich vorhin meinte, dass ich die bei dir sehe und dass die halt eben das Gefühl von Ausgrenzung irgendwie auch kompensieren kann. Ich glaube, an der Stelle können wir uns mal ein bisschen Zahlen angucken. Die Bertelsmann-Stiftung hat nämlich 2024 erhoben, dass sich unter den 16- bis 30-Jährigen in Deutschland 46% moderat oder stark einsam fühlen. Unter den stark einsamen jungen Menschen glauben 60% nicht, dass sie politische oder gesellschaftliche Veränderungen bewirken können. Bei den Nicht-Einsamen sind es 42%, also es ist einfach ein Drittel weniger. Hey, ich und Mathe. 63% der stark Einsamen sind unzufrieden mit der Demokratie in Deutschland. Bei den Nicht-Einsamen sind es 41%, also auch da ungefähr eine Diskrepanz von 30%. Und 76% der stark einsamen jungen Menschen meinen, Politikerinnen nehmen die Sorgen ihrer Generation nicht ernst. Bei den Nicht-Einsamen sind es 61%, also immer noch 15% weniger.
Da haben sie recht.
Und das ist noch keine Radikalisierung, aber man kann schon so ein Muster erkennen aus Entfremdung, Ohnmacht und fehlender Resonanz. Und das macht dann wahrscheinlich eben so Radikalisierungsangebote einfach auch anschlussfähiger. Das heißt, das ist alles eine Folge und vermutlich müssen wir mehr dahin gucken, was ist der Nährboden? Also genau, wird eine junge Generation zu wenig gehört? Hat man in der Demokratie zu wenig das Gefühl, dass man tatsächlich was bewirken kann? Oder was ist da los?
Also das, also diese Wahrnehmung, dass Politikerinnen und Politiker junge Menschen nicht ernst nehmen, das ist absolut berechtigt. Und es stimmt auch. Also das beste Beispiel ist dieses Wehrdienstmodernisierungsgesetz, was von der Bundesregierung und SPD und CDU, CSU beschlossen wurde im Bundestag. Dass an dem Tag es ja einen Schulstreik gab von Schülerinnen und Schülern, 50.000 sind auf die Straße gegangen und die Politik hat sich nicht mehr ansatzweise dafür interessiert und hat sie im Gegenteil noch belächelt und meinte dann im Bundestag wie der Verteidigungsminister Pistorius, naja, da sieht man ja auch, dass die gegen die Bundeswehr sind, dass am Ende auch die Bundeswehr für die da sein wird. So, wo ich mir denke, Leute, es geht nicht darum, wer für wen da, es geht darum, dass junge Menschen gerade wieder was aufgezwungen bekommen, also zumindest die Musterung ist ja verpflichtend für alle ab 18, für alle junge, also alle männlichen jungen Menschen ab 18 und da sage ich, also, dass man junge Menschen erst dann sieht und hört, wenn man sie braucht, aber die Monate und Jahre davor eigentlich einen Scheiß, um das mal ganz vulgär zu sagen, einen Scheiß darauf gegeben hat, was den jungen Menschen gerade auf der Seele brennt. Und das war 2019 zum Beispiel der Klimaschutz, dass dort jetzt wieder radikale Umbaumaßnahmen getroffen werden, dass man Klimaschutz wieder als nicht mehr oberstes Staatsziel hat, sondern einfach sagt, das ist uns einfach gar nicht mehr so wichtig innerhalb dieser Gesellschaft, dass man gegen den Rechtsextremismus gar nicht mehr so stark ankämpft wie davor, sondern dass man jetzt die Position von denen mittlerweile einfach übernimmt oder einfach salonfähig macht, mit denen ins Gespräch gehen möchte. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, also wie sehr soll diese junge Generation eigentlich noch Vertrauen in die Politik herstellen, wenn sie immer und immer wieder diese UNO-Reverse-Karte zurückgeschickt bekommen. Also was soll denn das, ne? Also ich komme mir da so ein bisschen auch wirklich veräppelt vor, weil man sich wirklich, vor allem junge Menschen, die sich für Politik interessieren, dann gar nicht mehr wissen, wie glaubwürdig sind wir eigentlich noch, wenn wir jungen Menschen Politik erklären sollen. Ja. So geht mir das ja genauso. Also ich erreiche diese Generation gar nicht so stark wie manche andere. Also meine Generation oder meine Zielgruppe, die ich auf Social Media erreiche, sind tatsächlich die 25- bis 44-Jährigen, aber nicht die 13- bis 18-Jährigen, weil ich die mit meiner politischen Haltung wahrscheinlich gar nicht erreichen kann. Also offenbar trifft das gar nicht so auf Anklang darauf, weil ich irgendwie mit meinen politischen Themen, die aber eigentlich auch die interessieren sollten, offenbar aufgrund dieser aktuellen Politik keinen Anklang mehr finde. So, und das ist so ein Punkt, wo ich mir wirklich Sorgen mache, weil wir sehen, dass uns eine ganze Generation verloren geht. Also genau daraus entsteht Frustration und genau daraus wenden sich dann populistische, rechtsextreme, teils auch linksextreme Gruppierungen denen zu und geben dieses Gefühl von Gemeinschaft und wir hören dir zu und du bist bei uns hier, du hast hier eine Stimme. Und das ist so, ja, wenn man von der demokratischen Mitte in Anführungszeichen reden möchte, ist das natürlich ein absolutes Horrorszenario. Also
ja, total. Jetzt würde ich ja sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Politiker und Politikerinnen nicht per se dumm sind. Ich gehe davon aus, dass das intelligente Menschen sind. So, jetzt hat es uns hier als Freunde fürs Leben-Team und die Redaktion, ist es uns gelungen, durch Googlen diese Zusammenhänge herzustellen und diese Zahlen zu finden. Das heißt, so, was ist denn da los? Also es ist ja nicht schwer, diese Zusammenhänge herauszustellen oder Menschen wie dir zuzuhören. Es ist ja überall zugänglich, die Information. Die Intelligenz ist da, die Informationen sind da. Warum wird dann trotzdem nicht anders gehandelt? Kannst du dir das erklären?
Naja, bestes Beispiel ist ja Social Media, wenn junge Menschen, also um das mal auf mich zu projizieren, warum junge Menschen vielleicht gar nicht meine Inhalte sehen, gerade in Sachsen-Anhalt oder Ostdeutschland nicht, dann liegt das vielleicht damit zusammen, dass sie auf TikTok, Instagram ganz anderen Algorithmus als Politik vielleicht haben. Oder sie haben einen politischen Algorithmus, aber haben so viel von AfD und Co. geliked, dass ich da vielleicht gar nicht mal vorkomme überhaupt, weil das einfach irgendwann so krass dominiert wird und der Algorithmus ja einem dann einfach noch diese Themen vorschlägt. Ja, also du musst einmal was repostet haben von der Welt zum Thema Migration, dann wirst du automatisch irgendwie immer mehr in diese Richtung geschickt und bekommst immer mehr diese Bubble zugeschrieben. Und
okay, aber das sind jetzt so die Mechanismen von Social Media, was ich gerade meinte.
Und das ist ein Beispiel dafür.
Es ist Verhalten und die politischen Entscheidungen. Ne? Also wenn wir sagen irgendwie, hey, schon 2019 wurde jungen Menschen nicht genug zugehört, als die gesagt haben, uns liegt Klimaschutz am Herzen und wir halten das für sehr, sehr wichtig und wir wissen, wo wir 2026 bezüglich Klimaschutz stehen. Und das meinte ich, also da ist die Intelligenz bei den politischen Entscheidern und die Information ist zugänglich. Warum wird denn trotzdem gehandelt, wie gehandelt wird? Was dann zur Folge hat, dass eine junge Generation sich nicht gehört, nicht gesehen und nicht ernst genommen fühlt.
Jetzt müsstest du die Politikerinnen und Politiker fragen.
Okay, hol doch mal einen rein. Und jetzt als Überraschungsgast.
Friedrich Merz.
Ja, also, Friedrich, das ist Max.
Nein, ich glaube, ja, das muss man die Politik halt fragen. Ne? Also das sind die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in diesem Land. Und die haben am Ende diesen Auftrag bekommen, am 23. Februar 2025, dass sie die politischen Belange in diesem Land gestalten sollen, diese politischen Verhältnisse. Und ja, also das muss man tatsächlich die fragen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Also ich finde es halt, sie begründen das ja oftmals damit, warum es restriktive Maßnahmen in der Migrationspolitik gibt, ist ja automatisch damit gelegt, dass es ja so viele Anschläge gab, die ja von teils ausländischen Männern begangen wurden. Und man damit jetzt natürlich allen Migrantinnen und Migranten irgendwie über einen Kamm schert und sagt, dass alle irgendwie Messerstecher sind oder alle irgendwie jetzt ein Attentat verüben, was ja absoluter Bullshit ist. Also wir haben eine tolle Debatte jetzt über Gewalt gegen Frauen gesprochen und haben festgelegt, Mensch, das sind ja eigentlich immer nur Männer, die das begehen. Das sehen wir auch bei diesen Anschlägen und bei diesen Messerattentaten und bei was weiß ich nicht. Es sind immer Männer und da spielt die Nationalität überhaupt gar keine Rolle. Und das ist so ein Punkt. Also die Politik handelt ja mit irgendwelchen ganz unsinnigen Begründungen, weil sie meinen, naja, es ist ja deshalb so, deshalb müssen wir das so machen, jetzt sind beim Thema Kriminalität und Gewalt und so. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir einfach, also das ist so ein bisschen Hanebüchen. Also es sind immer Ausreden irgendwie zu Themen, weil man vielleicht einfach gar keinen Bock hat, das so umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass der CDU jetzt Klimaschutz an erster Stelle steht. Also nach meiner Auffassung geht es darum, dass man, also wenn die CDU jetzt alleine regieren würde ohne die SPD, dann glaube ich, hätten wir ganz andere Zeiten hier in diesem Land. Und da wäre von diesem Sozialstaat noch weniger übrig, als jetzt schon da ist. Der wird ja massiv abgebaut. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss man schon sehr, also da fehlen mir auch gleich schon wieder die Worte, weil ich immer denke, Mensch, oh Gott, also wir verlieren junge Menschen und versprechen immer das Blaue von Himmel in Wahlkampfzeiten, aber gleichzeitig interessieren wir uns danach wieder einen Scheiß für die. Ne? Mhm. Ich fühle mich da so ein bisschen, also auch als junger Mensch, ne? Also ich darf jetzt dies ja zum ersten Mal bei einer kommunalen Wahl auch wählen. Fühle ich mich natürlich wirklich voll, nett ausgesagt, tatsächlich sehr verarscht. Ne? Also wenn man weiß, Leute, wenn mich keiner ernst nimmt, wen soll ich denn überhaupt noch wählen?
Hm. So. Okay, wo wir gerade über Kriminalität gesprochen haben, habe ich auch da noch ein paar Zahlen in Bezug auf politisch motivierte Kriminalität. Das heißt, dass nicht vor dem Hintergrund der Migration, sondern das BKA weist für 2024 20.074 politisch motivierte Straftaten im oder mittels Internet aus. Das ist ein Anstieg um knapp 30% und zugleich stieg die Hasskriminalität 2024 auf 21.723 Fälle, also mehr als ein Viertel aller politisch motivierten Straftaten. Und das passt zu dem, was Präventionsforschung seit Jahren beobachtet. Eine Radikalisierung verläuft häufig nicht entlang über feste Szenen vor Ort, sondern über Plattformen, über Kommentarspalten, über Telegram-Gruppen, du hast es schon erwähnt, Meme-Kultur, digitale Gegenöffentlichkeit, in denen Anerkennung, Empörung und Feindbilder sehr schnell miteinander verkoppelt werden. Wir hatten zu dem Thema auch schon Hate Aid hier zu Gast in dem Podcast, haben darüber gesprochen. Du hast gerade sexualisierte Gewalt angesprochen und so weiter. Das heißt, auch da könnte man ja ein bisschen hinschauen und da kann dann nicht Migration als Ursache herhalten.
So, na, und heißt, trotzdem kürzt man beim Bundesprogramm Demokratie leben zum Beispiel.
Genau, und trotzdem wird genau da halt dann gekürzt. Auch da kriegt man das nicht so richtig zusammen. Was ist die Absicht? Was ist die Vision? Wo will man damit hin? So, das ist also halt alles, was online passiert. Aber trotzdem auch an dich nochmal die Frage, welche Rolle spielt denn der Lebensort? Welche Rolle spielt es denn, dass du in einer ostdeutschen, kann man Kleinstadt sagen?
Ja.
In einer ostdeutschen Kleinstadt lebst und du das ja auch thematisierst. Also warum ist das anders, als wenn ich jetzt in Berlin lebe, was ich tue?
Naja, also wie soll ich denn das sagen? Ich habe gerade ein paar Gedanken im Kopf und ich versuche sie noch ein bisschen zusammenzukriegen. Also ich hatte eine Podiumsdiskussion mit Birgit Lohmeier, vielleicht sagt ihr die was. Das ist die Preisträgerin des Aachener Friedenspreis. Die macht ja in, ich glaube, Jamel heißt es, oder Jamilden, in MVO, wenn man dieses Festival. Und das wurde ja von den Medien als Festival gegen rechts gelabelt. Und die sagte auf dem Podium vom Female Future Force Day einmal, dass die Ossis ja keine Demokratie gewöhnt sind. Dass man sie einfach damals so, oder ich hoffe, ich erzähle jetzt auch wieder richtig, wie sie es gesagt hat, ich saß ja mit ihr auf dem Podium, dass die das halt einfach so vor die Nase geschmissen bekommen haben. Und ich würde das jetzt nicht so sagen tatsächlich. Also ich glaube, ja, man hat Fehler gemacht bei der Wiedervereinigung von Ost und West damals und hat tatsächlich die Menschen einfach so ins kalte Wasser geworfen. Ich meine, ja, sie haben sich eine Demokratie gewünscht, aber erstmal wussten sie natürlich trotzdem nicht, was eine Demokratie, wie sie in ihrer Praxis dann auch aussieht. Und ich war schon ziemlich angefressen von diesem Satz und habe dann natürlich nachgedacht, Mensch, ist das wirklich so? Und wenn man das jetzt so sich anschaut, dann merkt man, dass viele Menschen, vor allem aus dieser extremistischen, rechtsextremistischen Reichsbürger-Querdenker-Szene, oftmals immer solche Fantasien von einer starken Person an der Macht haben und dass sie also oftmals nicht diesen Gedanken haben von, wir brauchen jetzt eine direkte Demokratie, dass wir wie in der Schweiz der Volksentscheid durchführen, sondern tatsächlich viele von denen auch wirklich offen, ja, eine starke Person an der Macht fordern. Und da bin ich immer sehr, dann habe ich immer so ein bisschen diesen Gedanken im Kopf, Mensch, trifft dieser Satz jetzt auch wirklich zu, weil man weiß, gerade ist das so eine lautstarke Minderheit, die diese gesamte Ostrepublik sehr, sehr, sehr doll dominiert und die dieses Bild nach außen wiedergibt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch etlich viele Menschen, die hier demokratisch wählen, die sich demokratisch engagieren, die sich vor allem für eine gerechte und freundliche Zukunft engagieren. Und dann hinterfrage ich das natürlich trotzdem wieder, was ist bei denen anders gelaufen als bei denen, die jetzt auf die Straße gehen und meinen, man darf nichts mehr sagen und die Montagsdemonstration machen wie damals zu DDR-Zeiten und ähnlichem. Und ich glaube, jetzt musst du mal die Frage noch einmal wiederholen, damit ich nochmal diese Antwort, die ich mir jetzt schon gesagt habe.
Welche Rolle es spielt, ja, ob ich jetzt in einer ostdeutschen Kleinstadt, ja, lebe oder in, ja, Berlin?
Macht einen großen Unterschied, ne? Also die Menschen sind ja damals sehr unzufrieden gewesen, als die Wende kam und viele ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Würde ich jetzt 35 Jahre später nicht nochmal so als Begründung nennen. Was ich glaube, ist, dass viele Regionen, gerade in Ostdeutschland, ja recht sozial schwach sind. Das ist bei uns zum Beispiel so, dass die Menschen unzufrieden sind, weil bei uns im Saale-Kreis das Chemiedreieck kurz vorm Ausstand, also Dow und Domo und andere Firmen insolvent gegangen sind und über 500 Menschen ihre Arbeitsplätze verloren hätten und das ein massiver Verlust wäre an Arbeitskraft innerhalb dieser Region. Und die Rolle in erster Linie spielt es natürlich trotzdem, dass man hier in Berlin irgendwie immer ein ganz anderes Gefühl von diesem Wiedergemeinschaft hat, finde ich. Also der ländliche Raum ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Großstadt, muss man so sagen. Und wir sehen das ja auch, dass aus Ostdeutschland die Geburtenrate immer weniger wird, dass die vor allem Frauen wegziehen in den Westen, dass es immer mehr einsame Männer gibt, muss man leider auch sagen, die ja wirklich aufgrund dieser Einsamkeit, diesen Frust irgendwie anders versuchen, wieder dieses Thema Gemeinschaft zu finden. Und ich glaube, es spielt schon eine immense Rolle, ob man von Berlin, von einer strukturstarken Region, wo viele Menschen aufeinander leben, wo man eigentlich so wirklich, also man hat hier alles vor Ort, ne? Den Arzt, die Kita, die Schule, den Arbeitsplatz, das ist einfach so, man kommt eigentlich, glaube ich, innerhalb 15 Minuten von A nach B irgendwie. Und das ist so ein Problem, was natürlich auch im ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt zum Beispiel nicht so ist, ne? Also einen Arzttermin zu kriegen, wenn man im ländlichen Raum wohnt, dann noch vielleicht einen Bus zu bekommen oder so. Und das sind so viele Punkte, das ist halt schwer zu vergleichen und deshalb macht es schon einen großen Unterschied, wie die Menschen halt auch an die soziale Infrastruktur oder generell an Infrastruktur angebunden sind. Und da sage ich halt, dass ich zum Beispiel schon krasse Unterschiede sehe. Also ich meine, ich komme aus jetzt Bad Dürrenberg zum Beispiel, 12.000 Einwohner, hier Berlin über 2 Millionen, glaube ich sogar, 3 Millionen.
Knapp 4, glaube ich.
Ja, krass. Ja, also sehen wir schon. Und da sieht man halt wirklich schon diese Unterschiede und weiß halt eben, auch wenn ich hierher komme, also man fühlt sich manchmal schon krass erschlagen von dieser Wucht von allem, was hier eigentlich ist. So, und das, ja, ist so. Ja, es spielt eine große Rolle, so kurz gesagt.
Es heißt, da ist eigentlich schon eine gesamte Bevölkerungsgruppe, die sich nicht gesehen fühlt, weil sie sich fragt, so irgendwie so, kann hier mal bitte jemand für mehr Busverkehr als nur zweimal am Tag sorgen? Weil wir müssen ja auch irgendwie, halt, wir brauchen auch eine Infrastruktur.
Ja, ich glaube, die Politik, das ist ein bisschen das Problem von der Politik, dass sie sich viel zu sehr auf die Großstädte konzentrieren, würde ich behaupten. Also, dass die Menschen im ländlichen Raum immer mehr verloren gehen und man immer mehr auf diese Urbanistik, auf urbane Gebiete setzt. Und ich glaube, es wird schon einen Unterschied machen, wenn die Frau, die Rentnerin in einem kleinen Dorf zum Beispiel, in Corbeta bei uns in Sachsen-Anhalt, im Saalekreis oder in Greipau, Wölkau, wie auch immer, wenn die weiß, dass der Bus halt nicht nur einmal am Tag fährt und sie dann nicht auf ihren Mann angewiesen ist, um einkaufen zu gehen, sondern sie weiß, der kommt vielleicht stündlich oder so. Und das ist schon so ein großes Problem. Also ich glaube, das würde schon einen immensen Unterschied machen, wenn die wissen, ja, hat sich jemand für uns eingesetzt. Also dass die auch wissen, hier hört uns jemand und hier sieht uns jemand und der macht was für uns. Und daran scheitert es ja gerade an ganz vielen Ecken und Kanten.
Und würdest du sagen, dass es so Gruppendynamiken gibt? Also wenn es dann, ich kenne das Leben in einer Kleinstadt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so dass man dann halt eben, es ist ja auch schwerer, sich gegen die Allgemeinheitsmeinung zu stellen. Also du erlebst es selber sehr stark, aber gibt es dann sowas wie eine Dynamik, dass, ja gut, bevor ich mir hier Ärger einhandle, dann sage ich halt auch so, ja klar, ich finde das genauso wie ihr. Also gibt es ein Mitläufertum oder ist das wirklich eine tiefe Überzeugung, dass man sagt, wir wollen den Staat, wie wir ihn jetzt vorfinden, nicht mehr haben, wir wollen was ganz anderes?
Es ist Mitläufertum, also absolut, weil man, also das beste Beispiel ist wieder Migration leider, dass Menschen auf Ausländer pochen, also wirklich reinpochen und sagen, die machen uns alles kaputt und die haben den erstochen und den erstochen, aber gleichzeitig haben sie das selbst nie erlebt, sondern einfach nur von jemand anderem wieder gehört und deshalb aufgenommen und gesagt habe, also deshalb pauschalisiert man auch immer zu sagen, dass alle Migranten irgendwie schuld für diese wirtschaftliche Lage in diesem Land werden und ähnlichem. Und das ist so ein Punkt, also viele Leute machen das einfach nur, um anscheinend irgendeine Unzufriedenheit zu finden, um gegen diese Regierung oder gegen diesen Staat zu sein. Also manchmal gibt es eigentlich gar keinen Grund und manche sind schon leider so wohlstandsverwahrlost, dass man sie ganz direkt zu sagen, dass die wahrscheinlich schon gar nicht mehr wissen, wie gut sie eigentlich in diesem Land leben und dass sie dann halt trotzdem sich immer noch Feindbilder suchen müssen. Und das ist halt in der Politik ja auch sehr praktisch, sich Feindbilder zu schaffen. Ne? Also Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt oder generell AfD-Politikerinnen und Politiker, ich würde aber aller Parteien sagen, Feindbilder sind politisch immer sehr praktisch, wenn man halt immer Narrativ aufbauen kann und auf dem kann man dann immer sehr, sehr viel zum Teil sehr abstrakte Dinge aufbauen und draufhauen und sagen und machen. Und das ist so ein Punkt, den sieht man natürlich sehr in dieser Gesellschaft und der findet halt auch immer mehr auf Zuspruch. Und ja, es ist so, ja, es ist halt so, ne?
Interessanterweise findet ja ganz oft so eine Umkehrung statt. Also auch dir wird ja dann wiederum vorgeworfen, dass du extremistische Positionen hast. Das kriege ich immer nicht so richtig in meinen Kopf. Wie funktioniert denn das jetzt? Also wenn man eigentlich halt einen Diskurs wieder in die Mitte ziehen will und dann halt aber vorgeworfen bekommt, so, nein, du bist jetzt aber...
Na, bestes Beispiel sind ja nicht nur die Rechten, die mir das vorwerfen, auch aus der linken Szene bekomme ich ganz krasse Vorwürfe. Thema ist ja der Gaza-Konflikt. Und da wird mir oftmals vorgeworfen, es gibt in der linken Szene nur diese Begriffe anti-imperialistisch und anti-deutsch. Und wenn du anti-deutsch bist, bist du Israel-Freund. Und wenn du anti-imperialist bist, bist du Palästina-Freund. Und wenn du nicht Israel-Freund bist, dann bist du eventuell Antisemit. Und wenn du nicht Palästina-Freund bist, bist du Genozid-Unterstützer. Und die Leute denken mittlerweile so schwarz und weiß, dass ich immer mal als Antideutscher, also als Israel-Freund bezeichnet werde, weil ich auf einer Demonstration war, an der ich unter dem Motto gegen jeden Antisemitismus nicht gesprochen habe, sondern einfach mit demonstriert habe und dort Israel-Flaggen zu sehen war. Und seitdem wirft man mir das ständig vor. So, und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, Leute, fangt endlich an, also nicht mehr dieses Schwarz-Weiß zu denken zu haben. Und das ist auch in der politischen Szene links und rechts so. Also wenn die Rechten mir vorwerfen, ich sei jetzt der Faschist, weil ich sage, ich bin Antifaschist, was ich ganz lustig finde, dann weiß ich nicht, warum die, also für die bin ich ja jemand, der dem Mainstream folgt, ne, der diesem Staat ja treu ist. Ich bin ja bezahlt von den Grünen und ähnlichem. Oder bei dieser Querdenker-Demo wurde mir danach gesagt, ich bin ein V-Mann, also jemand vom Verfassungsschutz und sowas. Also das fand ich schon sehr krass. Und manchmal habe ich auch gar keine Lust darauf, das zu widerlegen, weil man weiß, diese Debatten gehen ewig und sie werden es einfach nicht verstehen manchmal. Also manchmal ist es wirklich so kräfteziehend, dass man einfach auch wirklich nicht die Lust hat, das zu machen. Also da muss man auch sich wirklich den Selbstschutz, also muss man wirklich sagen, tue ich mir das jetzt an oder tue ich es mir nicht an? Und da bin ich mal an dem Punkt zu sagen, ich tue mir das jetzt nicht an, weil ich nicht will, dass ich mir am Ende so diesen Kopf darüber zermürbe, dass ich am Ende einfach nicht mehr klar denken kann.
Ich wollte gerade sagen, also muss ich jetzt leider auch nochmal dein Alter reinbringen. Ja. Du bist 17 Jahre alt, also wie solltest du eigentlich...
Mit 17 könnte man andere Dinge machen.
Man könnte andere Dinge tun, genau. Was gibt dir denn die Resilienz oder überhaupt halt das Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, okay, stopp, an dem Punkt wird es mir jetzt hier echt zu viel, ich muss mich jetzt auch mal rausziehen, einfach zu meinem eigenen Schutz, zu meiner eigenen mentalen Gesundheit, weil was dir da nicht alles zugeschrieben wird und in was für Diskussionen du reingezogen wirst, wo du wahrscheinlich oft denkst so, hey Leute, ich wollte einfach nur ein bisschen was Gutes tun.
Ja.
Woher ziehst du deine Resilienz?
Naja, also Punkte, also Dinge, wo ich sagen würde, hier bin ich immer an so eine Grenze und dann sage ich, ich muss mich mal zurückziehen. Das ist zum Beispiel einmal gewesen, dass ich in Magdeburg von 5 Männern abgegriffen worden bin und die haben mich dann in so einem Halbkreis vor mir sich hingestellt und wollten mich dann, das waren offensichtlich Leute aus der linksextremen, linksradikalen Szene, und wollten mich dann zu diesem Thema Palästina und Israel belehren. Und das fand ich in dem Moment, das war halt ein Einschüchterungsversuch, wo ich mir auch denke, Leute, also ihr seid bei weitem älter als ich. Also ihr müsst jetzt hier so offensichtlich diesen maskulinen Mann spielen, der jetzt einem 17-Jährigen erklären will, wie er die Welt zu verstehen hat und zu sehen hat. Und das sind so Punkte, wo ich dann wirklich sage, wenn das schon so in diese Präsente, also dass die in Präsenz einem schon auflauern, wenn das dann schon so weit geht, dass man von den Leuten dann so krass eingeschüchtert wird, dann muss man sich selbst auch sagen, dass man hier auch mal für sich zurück, also so einen Punkt ziehen sollte und sagen sollte, man macht ein bisschen Pause. Ich meine, als jetzt hier die letzten Wochen und Monate bei mir nachts geklingelt wurde zu Hause und auch einmal eine Person vor der Tür stand, habe ich tatsächlich dann für mich eine ganz klare Grenze gezogen, dass ich jetzt hier erstmal Ruhe brauche. Ich meine, ich bin aufgrund auch dieser aktuellen Ereignisse krankgeschrieben, weil ich aufgrund dieser psychischen Vorfälle und dieser, also meine mentale Gesundheit ist ja auch sehr belastet dadurch, ist ja gar kein Thema, ne? Also zu wissen, ich wohne hier allein, ich wohne nicht bei meinen Eltern, also ich bin ausgezogen schon. Das dann zu wissen, man ist jetzt eigentlich völlig allein und aufgeschmissen und die Polizei wird auch nicht immer da sein, wenn was ist. Also man kann den Notruf wählen, aber bis dann mal was vielleicht durchgegangen ist, bis dann jemand reingegangen ist oder bis auch wirklich jemand losgeschickt wurde, sind so viele Minuten vergangen, dass es vielleicht schon zu spät gewesen sein könnte. Da muss man sich schon natürlich selbst also eine ganz klare Grenze ziehen und natürlich auch selbst sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das habe ich gemacht und jetzt war ich einige paar Wochen inaktiv. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mehrere Monate lang auf gar keiner öffentlichen Demonstration mehr gesprochen, weil ich auch mal klar gesagt habe, Mensch, wenn wir einmal Pause machen, dann so. Ich habe es im digitalen Rahmen weiter betrieben, aber habe halt öffentlich in der präsenten Aktion halt erstmal nichts gemacht. Und ja, also man muss sich die Kraft schon nehmen und ich glaube, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sie auch wieder habe. Also ich habe jetzt einen ganzen Monat lang gehabt, um einfach mal runterzukommen und wirklich einfach nichts zu machen. Und das hat offensichtlich sehr geholfen. Und ja, also mentale Gesundheit ist auch Gesundheit und die darf man halt auch nicht verschätzen. Ne? Also wenn es einem mental nicht gut geht, dann geht es einem irgendwann auch körperlich nicht mehr gut. Und man sollte schon immer sehr, 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 sehr viel Wert darauf legen, dass man auch mental sehr fit ist. Also das nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten. Und gerade wenn junge Menschen Aktivismus machen und diese jungen Generation ist ja gerade sowieso so vorbelastet wie noch nie. Also auf diesen jungen Menschen steckt so viel Last eigentlich, wie seit Ende des Krieges gar nicht, also wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges schon lange nicht mehr. Und es ist so, das muss dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Und deswegen bin ich auch immer überrascht, wie krass ausgelastet die Therapieplätze zum Beispiel sind von Psychologinnen und Psychologen, also die zum Teil schon Leute abweisen müssen. Also ich habe jetzt das eigene Beispiel natürlich auch, dass ich oftmals jetzt ganz viele Absagen bekommen habe, weil sie einfach keine Plätze mehr haben. So, jetzt habe ich zum Glück einen gefunden, aber trotzdem, ne, also es ist halt keine Selbstverständlichkeit mehr, auch dann noch Hilfe zu bekommen, weil der Bedarf mittlerweile einfach so groß ist und das Angebot einfach so niedrig.
Ja, da helfen auch 4,5% Kürzung bei der Bezahlung
die Honorare,
ziemlich wenig,
ne?
Und eine strikte Begrenzung der Plätze für niedergelassene Therapeuten. Das hilft dann natürlich nicht. Wie ist denn das? Wie steuerst du das für dich, deine Aktivität auf Social Media? Also, und inwiefern hat denn das eine Ambivalenz? Weil da begibst du dich ja dann genau auch in den Raum rein, wo es so leicht ist, dir auch einen Hass entgegenzustellen.
Naja, lustigerweise ist Politik manchmal das Aktivismus manchmal dieser Ort, an dem man sich auch wirklich zugehörig fühlt. Das merke ich selbst. Also ich meine, ich habe es in meinem familiären Umfeld jetzt nicht so. Ich habe jetzt, also das ist häufig bekannt, ich habe zu meiner Mutter und meinem Papa keinen Kontakt und demnach fehlt natürlich auch diese elterliche Bindung und diese familiäre. Also meine Oma ist da die einzige und dann sucht man sich natürlich bei Freunden und Ähnlichem sehr, sehr viel Zuneigung und sehr viel Zugehörigkeit. Und die finde ich aber nicht nur da, die finde ich natürlich auch in der Politik. Ne? Also ich habe lange Weggefährtinnen und Weggefährten, die mich jetzt schon seit Jahren begleiten. Ich meine, ich bin nicht erst seit einem Jahr politisch aktiv. Also ich habe seit 14 bin ich Mitglied einer Partei und seit 14 mache ich Politik eigentlich als junger Mensch. Und ja, also man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich ziehe mir so ein bisschen die Kraft natürlich von Leuten, die mir auch also hinter mir stehen. Weil mein Problem war bis vor kurzem gewesen, dass ich immer ganz, ganz viel gebe, aber nicht nehme. Also ich gebe immer ganz viel und strahle viel aus. Aber selbst dann auch mal zu sagen, ich brauche auch mal was, das ist immer so ein bisschen abhanden gekommen. Und das muss man auch erstmal reflektieren, um dann zu sagen, vielleicht dann doch mal keine Demonstration mitmachen oder vielleicht dann doch mal kein Thema aufgreifen, weil das jetzt vielleicht jemand von dir verlangt. Ja. Also das ist auch so in der politischen Szene, man muss nicht zu allem eine Meinung haben.
Mhm. Ja, sehr gut. Also sehr gut zu hören, dass du das offenbar für dich auch steuern kannst, ja. und so diese Mischung findest aus, ja, es gibt mir positives Gefühl, es gibt mir das Gefühl von Zugehörigkeit, es gibt mir das Gefühl von Wirksamkeit und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es in Teilen auch ein toxisches Umfeld ist, von dem ich mich dann manchmal irgendwie auch zurückziehen muss. Mhm. Ist ja wirklich ein herausfordernder Balanceakt.
Ja.
Ich wünsche dir, dass du das, dass dir das weiterhin so gut gelingt.
Das wird das sicherlich, ja.
So, und dass du gut zu hören, dass du da ein stabiles Umfeld hast im Freundeskreis und halt Menschen um dich rum hast, wo es dann vielleicht auch mal möglich ist, all diese Themen außen vor zu lassen, weil das ist ja auch eine Herausforderung, ne? Wenn man sich so intensiv mit etwas beschäftigt und aktivistisch tätig ist, dann halt eben nicht bei jedem persönlichen Gespräch auch wieder auf dieses Thema zu kommen,
ja.
Sondern das auch mal auszuklammern. Max, hast du einen Bezug zu Musik?
Ja, also Musik lenkt ja immer super ab. Auf die Fahrt hierhin habe ich auch Musik gehört.
Okay.
Und ich höre gar nicht, also vielleicht denken jetzt einige, ja, der hört ja bestimmt ja Kraftklub und sowas. Nee, höre ich gar nicht. Also ich höre tatsächlich so richtig eher Pop. Also tatsächlich gar nicht so Fetziges, sondern eher so wirklich, ich sag mir denn, wie heißt denn das? Nicht Jazz, sondern Soul-Pop? Keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall Musik. So, und da ist zum Beispiel Adele. Also ich bin ja richtiger Fan von der. Als die hier in München ihr Konzert aufgelegt hat, habe ich gedacht, Mensch, scheiße, da kannst du nicht hin. Erstens war die Tickets so scheiß teuer und zweitens, wie kommst du nach München?
Ja.
Und da war ich natürlich schon sehr angefressen von. Und ja, also Adele ist da so eine Person, die ich ja super finde und die ja auch so eine politische Haltung natürlich auch hat. Ne? Also vor allem sehr für queere Rechte eintritt. Und ich glaube eigentlich, also jede Musik, die auch immer so im Radio läuft. Also ich bin eigentlich eher, mich kann man mit allem zufrieden machen, außer mit irgendeinem Techno-Quatsch und auch nicht mit irgendwelchem Metal oder irgendeinem anderen Gedöns. Also da stehen mir eigentlich dann die Haare zu Berge, weil ich das ätzend finde.
Leider. Okay. Auch wenn ich das begrüße, dass du ein Bewusstsein dafür hast, nicht immer nur zu geben, sondern auch zu nehmen, ja. Würde ich dich jetzt bitten, noch mal was zu geben, nämlich einen Song für unsere Kopfsalat-Songs.
Oh Gott. Playlist. Oh Gott.
Aber wir können ja einen Adele-Song nehmen.
Das klingt ja, die sind immer so emotional.
Emotional ist doch toll.
Oh.
Was hast du denn gegen Emotionalität?
Da heulen sie alle gleich, wenn wir das Ding begeben.
Ich heule voll gerne. Und zu Adele lässt sich tatsächlich gut heulen.
Ja, vielleicht. Dann...
Aber kannst du auch was anderes? Ich will dich
nicht... Ach, ich überlege gerade. Mensch, das ist immer so... Ja, doch, wir nehmen Adele, ja. Dabei heißt Water Under the Bridge oder so.
Okay. Wenn er anders heißt, packen wir ihn trotzdem drauf.
Ja, okay. Ich glaube, nee, so hieß er, glaube ich. Der ist gut. Der ist nicht so emotional, der ist so, ja.
Okay, das ist der sachlichste Song von dem.
Ja, ja. Ich habe bewusst jetzt nicht gesagt, dass er irgendein, also You're Someone Like You oder Rolling in the Deep, das ist alles zu emotional, wir nehmen, okay. was eher... Okay, angenehm ist.
Verstehe. Das ist zwar Wasser im Titel, aber es bringt nicht über dieses Wasser ziemlich auf. Das ist der Faktensong von Adele. Da zählt sie einfach ein paar Fakten ab. Okay, sehr gut. Packen wir drauf. Ich packe auch noch einen Song drauf. Einige werden jetzt aufstöhnen, weil so langsam ist die Kopfsalat-Songs-Playlist ist eine Noga-Eres-Playlist, weil ich jeden neuen Song von Noga-Eres, eine israelische Künstlerin, draufpacke. Und sie hat gerade einen neuen Song, Stuck in Heaven heißt der. Und habe mir in dem Zusammenhang auch ihre Coachella-Performance angeguckt. Und es ist einfach, ich habe es schon so oft erzählt, es ist für mich einfach die großartigste Künstlerin, die es im Moment gibt, als Gesamtpaket von Styling, Performance, Choreografie, Inszenierung, ja. Musik, Texte, sehr immer Texte mit einer Aussage. Und mich holt die zu 100% ab. Und ich verstehe nicht, weshalb sie immer noch nicht ein unglaublicher Weltstar ist.
Vielleicht holt sie ja nicht jeden ab. Vielleicht holt sie ja auch noch dich ab.
Das könnte daran liegen, ja. Es ist nicht nur ich. Es ist jetzt nicht, dass sie erfolglos
das Team, ja.
ist oder so. Aber ja, die müssen ja.
Ach so,
die,
ja.
Ich komme halt immer rein und dann müssen die. Nein, es ist hier alles ganz.
Gott.
Hier ist alles demokratisch im Team.
Da müssen wir gleich mal fragen, stimmt das auch, ne?
Ja, so weit aus ist, kannst du die fragen, genau. Max, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Großen Respekt vor dem, was du da tust, und vielen Dank, dass du das tust, weil es kommt uns allen zugute, die hier in der Gesellschaft leben, und es ist wichtig, dass es Menschen wie dich gibt. Ich danke dir von Herzen dafür und für deine Zeit, und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.